Es ist noch nicht lange her, da haben wir zusammen mit den Reformierten und den katholischen Kirchen den eidgenössischen Dank, Buß und Bettag zusammen gefeiert. Und mir ist an diesem Tag ganz neu bewusst geworden, was es überhaupt für ein Vorrecht ist, in einem Land zu wohnen, wo so einen Tag kennt. Wir wohnen in einem Land, wo es einen eidgenössischen Feiertag gibt über Dank, Buß und Beten. Das ist ein mega Vorrecht. Da gibt es ganz viele Leute, die sich das wünschen würden, in so einem Land dürfen zu wohnen. Und heute feiern wir jetzt Erntedankfest. Es ist ein weiterer Tag, in dem es um den Dank Gott tut. Beim Erntedankfest sagen wir Gott Danke, dass er unser Versorger ist. Und dass er uns eben mit Nahrung versorgen tut. Aber Erntedankfest ist nicht nur in diesen Jahren gefeiert worden, wo es eine ganz grosse Ernte gab, sondern Erntedankfest ist immer auch dann gefeiert worden, wenn die Ernte eher klein, mager ausgefallen ist oder vielleicht sogar ganz verloren gegangen ist und nur Reste übrig geblieben sind. Ob wir viel oder wenig haben, ist nicht so entscheidend. Weil das, was wir haben, das kommt von Gott. Und für das zählen wir und können wir Danke sagen. Und als ich also am Vorbereiten war, habe ich so überlegt, eine ketzerische Frage. Müssen wir heute wirklich noch einmal fürs Essen Danke sagen? Also wir als Familie, wir tun immer beim Morgen, beim Mittag und beim Nacht ja schon Danke sagen fürs Essen. Reicht das nicht? Einmal? Auf St. Krishuna haben früher, also dort, wo ich auch studiert habe, die Studenten immer müssen aufstehen vor dem Essen. Und dann hat der Tischsenior, einer von den Studenten, der Tischleitung hatte, ein Gebet gesprochen und Danke gesagt fürs Essen. Und früher hat man auch sehr wenig finanzielle Mittel gehabt dort an dieser Schule. Und es ist sehr einfach gekocht worden. Und ist schon mal etwas gekocht worden, ist es so lange immer wieder auf den Tisch gekommen, bis es gegessen war. Teilweise sehr kreativ wieder aufbereitet und neu präsentiert. Aber man hat sich wieder gesehen. Und es geht jetzt die Geschichte um, dass es mal folgende Situation gegeben hat. Das Essen sei verteilt worden auf die Tisch. Der Tischsenior hat gebeten, alle Studenten aufzustehen. Er möchte gerne Danke sagen für das Essen. Und kurz bevor er ansetzen zu dem Gebet, hat einer der Studenten leislich, aber gerade genug laut, dass es wirklich auch jeder gehört hat, gesagt, für das Essen danke ich nicht mehr. Da haben wir schon viermal dafür gedankt. Und die Geschichte ist lustig, auch für uns heute, wo wir jetzt nicht gerade vor dem Essen stehen. Aber der Student ist trotzdem falsch gelegen mit seiner Aussage. Ich verstehe es, dass es natürlich Frust ist und dass er seinen Unmut hat wollen ausdrücken, dass es jetzt da schon wieder Reste gibt. Aber er hat trotzdem den falschen Blick auf die Sache gehabt. Weil selbst wenn es zum vierten Mal auf den Tisch kommt, Gott hat ihn versorgt mit Essen. Die Alternative können sein, gar kein Essen, Hunger haben. Es hat allen Grund trotzdem dazu gegeben, Gott Danke zu sagen, dass es wieder etwas zu essen gibt. Und wie es bei uns heute, Miriam hat schon gesagt, ich glaube, niemand mehr ist da unter uns hauptberuflich Landwirt, sonst dürfen sie sich melden. Ja, Erntedankfest hat für uns wie irgendwie so ein bisschen den Sinn verschoben oder wir sind nicht mehr, gar nicht mehr mit drin. Wenn wir heute Essen brauchen, gehen wir in die Migros oder in die Coop. Dort kommt unser Essen her. Und dort sind die Regale immer voll. Also warum sollen wir noch Erntedankfest feiern? Ich finde, die Antwort liegt gleich auf der Hand, weil es braucht nur ein paar schlechte Ernten. Irgendjemand auf dieser Welt. Essen ist heute global. Es wird umverschoben in Container, in Flugzeuge, in Lastwagen. Es braucht nur noch ein paar schlechte Ernten. Und plötzlich sind die meterlangen Gestelle in diesen Supermärkten leer. Und plötzlich würden wir merken, was wir überhaupt haben. Und wie dankbar, dass wir doch sein sollen, dass wir es so gut haben dürfen. Wir haben es im Überfluss gut. Ja, wir haben wirklich allen Grund, Gott Danke zu sagen, dass er unser Versorger ist. Und heute wollte ich in meiner Predigt aufzeigen, dass es aber wichtig wäre, nicht einfach nur an so einem Tag wie heute Gott Danke zu sagen, so spezifische Tag, sondern dass es wichtig ist, dass wir Dankbarkeit als Lebensstil einüben tun. Und so etwas sagt uns auch die Bibel, also das war jetzt gar nicht unbedingt meine Idee gewesen, sondern die Bibel gibt uns das vor. Der Paulus schreibt im Brief an die Epheser folgenden Satz. Dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Epheser 5, Vers 20 ist das. Dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Es gibt Verse in der Bibel, wo man darüber diskutieren kann. Wie muss man sie jetzt verstehen? Wie muss man sie auslegen? Wo man sich vielleicht ein bisschen drücken kann und sagen, ja, das sehe ich jetzt ein bisschen anders oder so. Ich finde, da haben wir nicht so viel Handlungsspielraum. Wie oft sollen wir Danke sagen, Gott, in diesem Vers? Sieht es jemand? Immer. Und das Wort immer lässt nicht so schrecklich viel Handlungsspielraum zu. Das ist eine sehr klare Anweisung. Immer. Luther hat es übersetzt mit aller Zeit. Also zu jeder Zeit, immer, sollen wir Gott Danke sagen. Und ich finde, damit ist auch klar, dass Danke sagen nicht ein Hobby ist. Das mache ich nicht einmal so gelegentlich. Denn wenn ich gerade ein bisschen Zeit dafür habe, wenn ich gerade Lust dafür habe. Danke sagen, nein, Danke sagen ist etwas, was tiefer geht. Danke sagen ist eben etwas, was zu meinem Lebensstil werden soll, was fest zu meinem Leben dazugehören. Wenn wir immer Danke sagen, der durchdringt das Danke unser ganzes Leben. Und der Paulus nimmt das noch einmal auf in einem weiteren Vers, damals in einem Brief an Kolosser, Kolosser Kapitel 2, Vers 6 und 7. Dort steht dann, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm. Gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt werdend, noch nicht ganz, immer noch mehr, gefestigt werdet im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Ich habe die Elberfelder Übersetzung gewählt, ihr merkt, ein komplizierter Paulussatz wird noch ein bisschen sperriger. Aber es ist mir um das werdend gegangen, das übersetzt ihr wunderschön. Es ist etwas schon. Aber es ist noch nicht vollendet. Wir werden immer noch mehr gewurzelt und gefestigt in Jesus. Wir sollen also in Jesus Wurzeln treiben. So heisst es da. In Jesus Wurzeln treiben. Wer keine Wurzeln in Jesus hat, steht in Gefahr, in den entscheidenden Moment aufzugeben. Und das wäre schade. Dass das so ist, können wir noch einmal nachlesen in einem anderen Ort. Und zwar bei Matthäus 13, Vers 21, dort steht, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber es ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Kein schönes Bild, das wir hier präsentiert bekommen. Und es steht, eine Pflanze ohne Wurzeln. Ich würde sagen, es geht nicht nur darum, ob wir Wurzeln haben, ja oder nein, sondern es geht sogar darum, welche Art von Wurzeln das wir haben. Damit wir im Sturm können bestehen, müssen wir tief und fest in Jesus verwurzelt sein. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Weiss jemand, was das hier auf dem Bild ist? Entschuldigung? Ja, ja, Fichte, eine gemeine Fichte. In der Schweiz auch als Tanne. Und dann ist immer die Frage, welche Farbe von dieser Tanne. Es gibt rote und weiße. Eine Rottanne, das ist es. So sagt man da, eine Rottanne. Eine Rottanne ist es. Und Rottannen, die sind, ich kann es noch anschreiben, so. Rottannen, die sind dafür bekannt, dass sie die Wurzeln so auf die Seite ausbreiten. Nach vorne, nach hinten, rechts, links. Einfach so wie ein Teppich auf die Seite raus. So machen die ihre Wurzeln. Und wenn dann mal wieder so einen richtigen Sturm durch die Schweiz gefegt hat und man nachher durch den Wald läuft, dann trifft man die Rottannen anders an. Wenn dann so ein Baum umknickt liegt, aber nicht der Stamm ist abknickt, sondern der ganze Baum ist umgekehrt und die Wurzeln schauen auf, dann ist das eben auch ein Rottanne. Die Wurzeln, die auf die Seite gehen, haben es nicht verhindern, dass sie komplett umgekehrt. Ein anderer Baum, weiss jemand, was das vielleicht für ein Baum ist? Ein Föhre. Ein Föhre, genau. Richtig, ein Föhre. Und ein Föhre macht die Wurzeln ganz anders. Die treibt die Wurzeln gerade runter, tief in den Boden rein. Ein Föhre kann alleine stehen auf einem Feld, auf einem Hügel oben. Ein Rottanne sucht den Schutz von anderen Bäumen, damit die Last vom Wind teilt ist. Ein Föhre kann alleine stehen, kann höher werden, kann sich mehr im Wind aussetzen und ganz selten knickt eine um. Die meisten Stürme mag so einen Föhre sicher überstehen. Und wenn wir jetzt das wissen von diesen Wurzeln, was das für einen Unterschied macht, ob man einfach so ein bisschen flach in breite Wurzeln schlägt oder tief runter die Wurzeln schlägt, mit dem Wissen noch einmal den letzten Vers aus Matthäus zusammen lesen tun, dann verstehen wir ihn anders. Jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln oder mit flachen Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Und das bringt uns zurück zu dem Vers aus Kolosser. Jetzt taucht auch der noch einmal in einem neuen Licht auf. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auch verbaut in ihm und gefestigt werdend im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Und da steht es jetzt. Wie wir unsere Wurzeln können ganz tief in Jesus hineintreiben. In dem Vers steht es. Wenn wir wollen, tief in Jesus verwurzelt sein, wenn wir lieber einen Föhren als einen Rottanne sein wollen, dann müssen wir Dankbarkeit als Lebensstil einüben und aufhören, Dankbarkeit als Hobby zu leben. Dankbarkeit, das ist Stichwort. Indem ihr überreich seid in Danksagung. Und wenn wir noch einmal zurückgehen zu unserem ersten Vers aus Epheser, finde ich, verstehen wir auch den noch einmal neu, jetzt mit dem Wissen. Dankt Gott, dem Vater, immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn ich etwas aber immer soll machen, und da sind wir wieder bei dem immer, bei dem Vers, dann muss ich ja auch den Grund wissen, warum ich das soll immer machen. Ich finde, das ist wichtig. Und wir wissen jetzt in der Zwischenzeit den Grund. Weil das Danke sagen unsere Wurzel tief in Jesus hineintreiben tut. Weil uns das sturmfest macht. Weil wir dann das Wetter vom Leben, die Stürme vom Leben, weil wir dann können bestehen, weil es den Unterschied ausmachen tut. Das immer hat aber noch ein anderes Problem. Wenn ich etwas muss immer machen, dann sträubt sich bei mir innen so etwas. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Wenn man euch sagt, du musst das immer machen, ist ein bisschen unbequem. Und es tönt auch so ein bisschen nach einem Krampf. Oder es droht auch Gefahr, dass man sich so verkrampfen tut dabei. Wie soll denn das überhaupt gehen? Immer dankbar sein. Oh, anstrengend. Es ist anstrengend. Für die, wenn ihr jetzt gehofft habt, ich sage etwas ganz anderes. Nein, es ist anstrengend. Am Anfang. Es ist so ein bisschen, ich habe mir dann überlegt, wir können wie das Bild nehmen vom Autofahren lernen. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wo du das erste Mal im Auto gehockt bist, neben dem Fahrlehrer, die erste Fahrstunde. Wahrscheinlich hast du ein bisschen feuchte Handflächen gehabt. Wahrscheinlich bist du ein bisschen verkrampft gewesen, angestrengt. Und dann, wo du zuerst mal die Kupplung hast gehen und angefahren bist, hat man von aussen gemeint, da hoppelt ein Hase weg. Ich weiss nicht, wie es war. Vielleicht ist es auch super gegangen. Aber es ist auf jeden Fall nicht einfach gerade alles automatisch richtig gegangen. Autofahrlehren ist ein Krampf. Man muss so vieles konzentrieren. Schon nur, wo muss ich jetzt wenn, wie schauen, schalten, Gas geben, Kupplung lassen, blinken, dann kommt noch der Regenscheibenwischer. Es ist alles ein Krampf. Es ist nichts automatisch. Ich muss mich immer voll konzentrieren. Ich bin absolut Land unter, am Anfang, wenn man Autofahren lernt. Und dann, irgendwann hat man Prüfung und wird noch ein bisschen erfahrener. Der Krampf löst sich. Heute steigt ihr ein, ihr überlegt keine Sekunde, was ihr machen müsst. Zack, die Hand dreht den Schlüssel, da ist der Gang drin, Kupplung, Gas, Blick, Blinker und all die. Ihr überlegt keine Sekunde etwas und ihr seid schon lange auf 50 oben. Hingegen, wenn ihr heute müsstet überlegen, tünt mal erklären, was ihr genau müsst machen, was ihr jetzt machen tünt, kommt ihr richtig in Bedrängnis. Wenn ihr jetzt hier müsstet hinhocken und Trockenübung erzählen, was muss ich alles machen, bis ich mal so 100 Meter losgefahren bin? Uiui, dann müsste ich ja richtig überlegen, in welcher Reihenfolge passiert das alles. Es ist so absolut verinnerlicht worden. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Danken. Wenn wir das einüben, dann ist es am Anfang ein bisschen ein Krampf. Und es kostet uns, glaube ich, vieles. Wir müssen vieles ganz bewusst tun. Es kann anstrengend sein am Anfang. Aber es ist möglich, dass wir das verinnerlichen und dass es zum Lebensstil wird. Wer aber immer nur ein bisschen Anlauf nimmt zu diesem Lebensstil hin und dann abbrechen tut und dann eine Pause macht und wieder einen Anlauf nimmt, für den bleibt es irgendwie ein lebenslanger Krampf. Das wäre wie wenn du mal 5 Fahrstunden nimmst und dann sagst, ja, jetzt habe ich gerade keine Lust mehr, jetzt mache ich ein Jahr Pause. Und dann nimmst du wieder 5 Fahrstunden. Ja, du hast noch nichts verinnerlicht, du fährst fast wieder bei Null an. Es bleibt ein Krampf. Man muss etwas anfangen, man muss es dann auch durchziehen und dann dürfen wir dann auch den Erfolg spüren und merken, wie man es verinnerlichen tut. Also, anfänglich ist Dankbarkeit als Lebensstil auch mal ein Krampf. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wenn wir es verinnerlichen tun, dann passiert es immer oder immer öfters automatisch. Und ich glaube, an diesen Punkt sollen wir kommen, wenn wir da das immer lesen. Bis jetzt habe ich immer über das immer geredet. Aber es gibt ja da noch etwas anderes. Es steht auch für alles. Sollen wir danken. In dem Epheser 5,20 steht, wir sollen für alles danken. Und ich habe mir dann überlegt, ja, für alles. Heisst das auch, dass wir für schreckliche, für böse Sachen danken sagen? Nein. Wir danken nicht für Mord. Wir danken nicht für Totschlag. Nicht für Krankheit. Nicht für Verletzungen. Ich glaube, das wäre falsch. Und ich glaube, ich kann es auch zeigen, wieso, dass ich das so sagen kann. Ich habe einen anderen Vers noch gefunden im Brief an Thessaloniker. Und dort wird die Aussage von dem Epheser ein bisschen präzisiert. Im 1. Thessalonikerbrief 5, Vers 18, dort steht, dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Wir danken Gott nicht für alles, aber wir danken Gott in jeder Lebenslage. Das ist entscheidend. Ich danke Gott nicht, für dass ich krank bin. Aber trotzdem, dass ich krank bin, danke ich Gott für alles, was er tut in meinem Leben. Alles, was er mir schenken tut, alles, was er machen tut. Alles, was er immer noch ermöglichen tut. Mir ist aufgefallen, dass Christen meistens dankbar sind für die guten Sachen, die ihnen passieren. Und das ist ein super Start, für so in den Lebensstil von der Dankbarkeit hineinzukommen. Doch wenn wir richtig tief verwurzelt werden in Jesus, dann ist es wichtig, auch dann dankbar zu sein, wenn es nicht gut läuft in unserem Leben. Dass wir dann dankbar bleiben. Und wofür sollen wir denn Gott überhaupt alles danken? Ich finde, wir danken Gott für das, was er macht. An uns, an der Welt, an anderen Menschen. Wir danken Gott für das, was er ist. Für seine Charakterzüge, für seine Persönlichkeit. Für wie er ist. Für seine Gnade. Für seine Liebe. Wir loben ihn für seine Schöpfung. Das sollen wir machen. Und wir danken ihm für seine Bewahrung. Wir danken ihm für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Familie, für gute Freunde, für die Kirche, für die Gemeinde hier, für unsere Arbeit. Wir danken ihm für unser Land, für die Rede, Glaubens- und Versammlungsfreiheit, die wir hier haben dürfen. Es gibt so viele Gründe und wir haben hier schon eine super Liste angefangen. Aber es ist nur ein Anfang, wir können die noch ganz lange erweitern. Einen Punkt möchte ich noch ganz speziell herausgreifen. Und das ist der Punkt der Bewahrung. Auf einem Kongress hat einmal ein Redner gesagt, ihr erlebt alle ganz viel Wunder, ihr, die da sind. Und das kann ich euch auch sagen. Ihr erlebt alle ganz viel Wunder, aber häufig merken wir gar nichts davon. Und das ist das Wunder der Bewahrung. Gott bewahrt uns von ganz vielem im Alltag. Er hat viel Unglück, hat er einfach weg von uns, indem er seine Hand über uns hält und uns bewahren tut. Und oft merken wir nichts davon. Ab und zu gibt es, dass wir sagen, irgendjemandem etwas erzählen und sagen, oh, in dieser Situation, da habe ich einen Schutzengel gehabt. Das ist so ein Bewahrungswunder, das wir mal gemerkt haben. Oft sind wir es uns aber nicht einmal bewusst. Und ich glaube, wir müssen oder wir sollen auch Gott anfangen zu danken vor all dem, was er uns bewahren tut. Und wenn man so ein bisschen rückblickend durchs Leben durchgeht, Kindheit, Jugend, da gibt es doch ganz viele Beispiele, die uns einfallen, wo wir sagen können, oh, vor was uns Gott alles bewahrt hat. Und er bewahrt uns auch heute noch von solchen Sachen. Also die Hauptaussage, um hier noch einmal drauf zu kommen, von dieser Predigt, die ist klar. Damit wir Lebensstürme können überstehen, müssen wir tief in Jesus verwurzelt sein. Und dafür sollen wir überreich dankbar sein. Ja, immer und für alles dankbar sein. Alles habe ich noch definiert, wie das gemeint sein könnte. Es geht um Dankbarkeit als Lebensstil. Und das ist der Kern, den ich heute Morgen weitergeben möchte. Aber zum Thema Dankbarkeit sind mir noch drei weitere Punkte eingefallen, um das Thema so ein bisschen abrunden. Das sind drei kurze Sachen. Der erste ist, dankbar sein macht glücklich. Ich finde, man muss auch das Positive erwähnen, oder? Dankbar sein macht glücklich. Also auch das, es lohnt sich, den Lebensstil von der Dankbarkeit einzuüben. Es gibt das Sprichwort, es sind nicht die glücklichen Menschen, die dankbar werden, es sind die dankbaren Menschen, die glücklich werden. Und das ist eine Volksweisheit und ich glaube, da hat jemand genau hingeschaut und etwas Gutes erkannt. Es ist logisch, wenn wir dankbar sind, dann sind wir auch zufriedener und die Zufriedenheit ebnet quasi im Glück den Weg, dass wir dafür glücklich sein. Wer hingegen undankbar ist, der wird auch nicht zufrieden sein und hält so auch das Glück von seinem Leben fern. Dankbare Menschen, das ist der zweite Punkt, hat man gern in seiner Nähe. Kleines Experiment, du kannst es für dich antworten, mit wem würdest du lieber einmal zu Abend in den Ausgang oder am Nachmittag etwas trinken mit einem Menschen, der dankbar ist, der zufrieden ist oder mit einem Menschen, der fordernd ist, der undankbar ist, der alles kritisieren tut. Es ist klar, mit einem dankbaren Menschen verbringt man gerne Zeit. Man hat gerne dankbare Menschen in seiner Nähe. Und der dritte Punkt, wer dankbar ist, der tut übrigens auch den Willen Gottes. Das ist noch ein Aspekt von dem Vers, darum steht der immer noch davor. Dankbarkeit, dankbar sein, ist Willen Gottes. Willen Gottes ist grösser als nur dankbar sein. Aber dankbar sein ist ein Aspekt vom Willen Gottes. So steht es. Also eigentlich ist Danke sagen etwas ganz Einfaches. Aber Dankbarkeit als Lebensstil einzuüben, das kostet am Anfang etwas, bis es so läuft. Eben, wie mit dem Autofahren. Es ist nichts, was uns einfach über Nacht in den Schoss fallen tut. Aber gleich möchte ich so ein bisschen fragen oder auffordern, wie wäre es, wenn du von heute an würdest sagen, doch, ich fange an, von diesem Lebensstil einzuüben. Ich mache mich auf den Weg. Ich will den Lebensstil von der Dankbarkeit leben. Die Antwort liegt bei dir. Wenn dich das jetzt aber reizen würde, dann habe ich ein paar Vorschläge, die ich dir machen kann. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du deine Gebetszeit von heute an immer mit dem Dank würdest anfangen? Nicht einfach, hey Jesus Christus, kannst du bitte das, das, das und das brauche ich auch noch. Sondern fang mal zuerst mit Dank an. Überleg mal, was er dir alles Gutes tut. Was du alles für Gründe hast, um ihm Danke zu sagen. Etwas anderes vielleicht, 23:30 unter der Woche, du bist am Arbeiten oder in der Schule oder in der Familie und plötzlich merkst du, oh, 23:30, langsam kommt da Hunger, mein Magen knurrt. Das könnte doch der neue, perfekte Moment sein, wo du eine halbe Stunde, eine Viertelstunde vor dem Essen Jesus schon Danke sagst, dass du gar keine Angst musst haben, dass es noch einen nicht gibt, dass der Zustand anhalten muss, sondern du kannst bereits einfach, du weißt es, wir haben genug zu essen da. Du kannst bereits Gott Danke sagen. Wenn du zu Abend dann im Bett liegst, dann könntest du Gott noch einmal für alles Danke sagen von dem Tag und speziell auch überlegen, habe ich noch einmal heute das Wunder von der Bewahrung erlebt? Manchmal erkennen wir es wirklich nicht. Manchmal erkennen wir es sofort und manchmal müssen wir kurz ein bisschen innehalten und überlegen, wo hat es vielleicht eine Situation gegeben, wo Gott mich bewahrt hat. Und dann könnte ich auch da dafür Danke sagen. Und wenn dann gleich mal Probleme und Herausforderungen auftauchen im Leben, könntest du versuchen, nicht einfach nur dein Problem und die Schwierigkeit zu sehen, sondern gleich zu überlegen, und was ist nebendran noch, wo ich Grund habe, Gott Danke zu sagen. Und wenn du anderen Menschen begegnest, und ich kann dir sagen, das passiert heute noch, dann könntest du anfangen, Danke zu sagen. Was sie dir tun, was sie anderen tun, was euch aufgefallen ist, was sie gut machen, Danke zu sagen. Ich weiss, in deinem Aargau gibt es einen Satz, nichts gesagt ist genug gelobt. Die Hauptsache nicht schimpfen, oder? Aber wenn wir den Lebensstil von Dankbarkeit wirklich leben wollen, dann können wir den Spruch nicht gelten lassen. Dann müssen wir auch einfach anfangen, gegenüber von Menschen Sachen, die wir sehen, zu benennen, auszusprechen und Danke zu sagen. Und wenn du in eine Kleingruppe gehst und ihr vielleicht über die Predigt noch einmal reden könnt, könnt ihr die Liste noch ein bisschen ergänzen. Ich bin sicher, euch würden sofort ganz viele Punkte einfallen, was man auch noch machen kann, um die Dankbarkeit als Lebensstil einzuüben, im Alltag zu integrieren. An ganz vielen Orten, so wie Sachen einrichten, wo ich mich daran erinnere, stimmt, ich will Danke sagen. Und eine praktische Übung machen wir jetzt gerade hier. Wir wollen zusammen Danke sagen. Ich habe mir überlegt, Erntedankfest, das ist der Moment, wo wir eine grosse Gebetsgemeinschaft machen können, in der grossen Runde, und Danke sagen. Jeder, der möchte, niemand muss, alle sind eingeladen. Und wir machen es aber heute so, dass wir keine Bitte vortragen. Es gibt noch ein paar Tage im Jahr, da können wir uns dann um Bitten auch konzentrieren. Heute tun wir nur Danke sagen. Und dann machen wir es auch so, pro Gebet immer nur eine Sache. So, dass möglichst viele können. Und kurz. Und wenn ich viele Sachen habe, muss ich halt öfters hintereinander beten, statt dass ich einmal gerade alles sage. Und so versuchen wir mal. Und ich habe das Gefühl, da könnte jetzt ein Zeitchen gehen. Ich habe durch und ich denke, ich tue es um 17:30 tue ich dann abklemmen. Und ja, wir können nicht für alles Danke sagen heute. Aber wir versuchen es mal für möglichst viel. Und wenn wir fertig werden oder wenn dann so ein bisschen Zeit langsam nachher ist, dann stimmen wir zusammen in ein Lied ein als Abschluss von dieser Zeit. Tun wir doch zusammen dem Gott Danke sagen.